Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschitzegger, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Während Tag für Tag ukrainische Städte und Dörfer russischen Angriffen ausgesetzt sind, erschüttert jetzt auch ein Korruptionsskandal das Land. Was es mit diesen Vorwürfen auf sich hat und was die Leute vor Ort davon halten, darüber sprechen wir heute. Daniela Proker, du bist Ukraine-Korrespondentin unter anderem für den Standard und heute hier im Podcast. Grüß dich, Daniela.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Daniela, wir sprechen heute über einen Korruptionsskandal in der Ukraine. Es geht ausgerechnet um den staatlichen Atomkonzern. Was soll da vorgefallen sein? Gib uns doch ein Update.
Also Energoatom ist, wie du gerade schon gesagt hast, ein Staatsunternehmen und managt alle ukrainischen Kernkraftwerke. Also dazu gehören die Kernkraftwerke Rivne, Chmelnytskyi, eines im Oblast Mykolaiv in der Südukraine, dann natürlich Saporischschja, das sich ja, wie wir wissen, unter russischer Besatzung steht, und natürlich Tschernobyl. Und jetzt muss man wissen, dass der Anteil der Kernenergie an der ukrainischen Stromproduktion seit dem Angriffskrieg stark zugenommen hat. Also der Anteil liegt etwa bei 70%. Grund dafür sind natürlich die russischen Angriffe auf die meisten Kohle- und Wasserkraftwerke. Und was die Antikorruptionsbehörden NABU und SAPO in der Ukraine da seit mehr als 15 Monaten ermittelt haben, ist, dass unter anderem Bestechungsgelder und Schmiergeldzahlungen in einem hochsensiblen Bereich stattgefunden haben sollen, nämlich beim Bau von Schutzanlagen für die Energieinfrastruktur, damit diese eben nicht von russischen Drohnen und Raketen zerstört wird. Und konkret soll das so funktioniert haben, dass die Verdächtigen gezielt die Abhängigkeit der Auftragnehmer von Energoatom ausgenutzt haben sollen und Geldsummen gefordert haben bei der Vergabe von Aufträgen. Also die Rede ist davon, dass man nur dann Zugang zu Aufträgen erhalten hat, wenn man 10-15% der Bausumme als Bestechungsgelder bezahlt hat, und umgerechnet sollen da insgesamt 86 Millionen Euro geflossen sein. Und die Behörden haben diese Ermittlungen Operation Midas genannt und dazu Mitte November ja auch Transkripte und einige Minuten von insgesamt tausenden abgehörten Gesprächen unter anderem auf YouTube veröffentlicht. Und die verwandtsten Personen, die in diesen Transkripten natürlich alle Nicknames tragen und nicht mit Klarnamen aufscheinen, die haben natürlich nicht geahnt, dass sie abgehört wurden und haben deshalb ziemlich ungezwungen miteinander gesprochen. Und diese Gespräche, die zeigen natürlich auch ein Sittenbild. Also da spricht man über Geschäfte, meistens auf Russisch. Da wird auch sehr viel geflucht und dann werden da zum Beispiel ganz lapidar Dinge gesagt wie, ja, sollen wir diese Schutzbauten für die Energieinfrastruktur überhaupt finanzieren? Das ist ja schade ums Geld.
Daniela, ganz kurz nur eine Detailfrage, die mich jetzt doch sehr überrascht hat. Du sagst, die Behörden selbst haben diese Transkripte auf YouTube veröffentlicht?
Ja, genau. Da hat es ein Video gegeben, das in der Machart fast schon an Netflix erinnert hat, wo die Leiter der Behörden sich hingestellt haben und einfach in die Kamera geschaut haben und erklärt haben, was sie da ermittelt haben und was für Transkripte es da gibt.
Jetzt hast du schon angesprochen, es geht um wahnsinnig viel Geld, es geht um einen höchst sensiblen Bereich. Was wir noch nicht besprochen haben, ist, wer diese Personen genau sind. Wer soll sich da schuldig gemacht haben? Wie wichtig sind sie denn in der ukrainischen Politik? Man liest ja immer wieder, das geht bis ganz weit rauf.
Also bei diesem Fall handelt es sich um den größten Korruptionsskandal seit Beginn des Krieges und in der Geschichte der Antikorruptionsbehörden. Die gibt es erst seit der Maidan-Revolution, und was man da auch natürlich dazu sagen muss, ist, dass diese Ermittlungen noch nicht abgeschlossen wurden. Also bisher hat es Hausdurchsuchungen gegeben, es wurden einige Individuen in Untersuchungshaft genommen Und manche wurden als Zeugen vorgeladen. Als Zeuge wurde zum Beispiel der ehemalige Verteidigungsminister Rustem Umerov geladen, der ja derzeit der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates ist. Und wie gesagt, wichtig ist, dass es noch keine Verurteilungen gibt und die völlig unterbesetzten Behörden sind mit der Arbeit noch lange nicht am Ende. Aber wir können uns anschauen, wer bisher zurückgetreten ist und wer aus dem Land geflohen ist. Und das sind in der Ukraine natürlich wichtige Namen. Also im Zentrum des Korruptionsskandals steht Timur Mindic, der kurz vor der Hausdurchsuchung bei sich daheim aus dem Land geflüchtet ist, also rechtzeitig gewarnt wurde. Und dieser Geschäftsmann Mindic, der ist eben ein enger Vertrauter des Präsidenten und Miteigentümer der Produktionsfirma Quartal 95. Die gehört dem Präsidenten und seiner Frau. Und das ist ein Rundfunkunternehmen, das unter anderem die Serie Diener des Volkes produziert hat, in der Selenskyj ja damals vor seiner Zeit in der Politik einen Präsidenten gespielt hat. Und zurückgetreten sind dann auch noch der Justizminister Herman Haluschenko, der war bis vor einigen Monaten noch Energieminister. Dann ist da die Energieministerin Svetlana Hrinchuk, die war bis vor einigen Monaten noch Umweltministerin. Und dann ist dann natürlich Andriy Yermak, der bis vor einigen Tagen das Präsidialamt geleitet hat.
Na gut, was du jetzt aufgezählt hast, das klingt wie das halbe Kabinett von Volodymyr Zelensky.
Ja, das stimmt. Also es ist wirklich erschreckend, wenn man sich anschaut, wer da alles mit drinnen hängen könnte.
Jetzt hast du schon Andriy Yermak angesprochen. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Korrigiere mich da gerne nochmal. Das ist ja, wie du bereits gesagt hast, ein enger Vertrauter vom Präsidenten Volodymyr Zelensky und ja auch einer, der federführend an sehr vielen Projekten wie beispielsweise Verhandlungen und so mitgearbeitet hat. Wie schwierig ist denn für den Präsidenten jetzt der Abgang seiner rechten Hand, könnte man vielleicht sagen, während man mitten in den Verhandlungen ja mit den USA steckt?
Also du sprichst das an. Es ist gerade ein sehr heikler Moment. Dazu muss man aber sagen, dass die Menschen hier in der Ukraine sich eigentlich von Anfang an, also seitdem man von diesen Ermittlungen erfahren hat, eine entschiedene Verurteilung von dieser Korruption gewünscht haben von ihrem Präsidenten und auch eine entschiedene Kommunikation. Und die ist lange ausgeblieben. Also erst als am Freitag vergangene Woche eine Hausdurchsuchung unternommen wurde bei Yermak, die wurde schon in den Tagen zuvor erwartet, war klar, dass das so nicht weitergehen kann. Also es bleibt nach wie vor unklar, das muss man immer dazu sagen, ob Yermak persönlich in diesen Korruptionsskandal verwickelt ist. Aber Zelensky hatte einfach keine Wahl mehr, als sich von Yermak zu trennen, weil der Druck zu groß geworden ist. Wir gehen ja als Journalisten auch auf Hintergrundbriefings, zum Beispiel bei den Behörden NABU und SAPO, Tage davor. Und da haben sich eigentlich schon ganz, ganz viele Fragen nur auf ein Thema konzentriert, nämlich hängt Andriy Yermak in diesem Skandal mit drinnen? Und wenn ja, wie tief? Und da ist es jetzt eben ganz wichtig, noch einmal auf diese Person Andriy Yermak zu schauen und was der überhaupt gemacht hat. Yermak war ja seit Kriegsbeginn nicht mehr wegzudenken und ständig an der Seite von Zelensky, auch auf den meisten Fotos war er drauf. Er war sogar auf diesem Video drauf, das Zelensky nach Kriegsbeginn veröffentlicht hat, in dem er ja gesagt hat, dass er in Kiew ist und das Land nicht verlässt. Also seit dem 24. Februar war Yermak einfach der wichtigste Mann für Zelensky und wurde von vielen auch als Schattenpräsident bezeichnet. Und das Problem, das eben viele mit ihm hatten, war, dass Yermak ja nicht vom Volk gewählt wurde, plötzlich aber die sensibelsten außenpolitischen Gespräche geführt hat und geleitet hat. Also er hat mit nationalen Sicherheitsberatern der Partnerländer gesprochen und er hat auch das Team koordiniert, das die ukrainischen Positionen für mögliche Friedensverhandlungen vorbereitet hat. Und gleichzeitig wurde ihm in der Ukraine vorgeworfen, dass er in der Ukraine eben gerichtliche Ermittlungen manipuliert haben soll, mit dem Ziel, seine Rivalen zu diskreditieren und Antikorruptionsuntersuchungen zu verzögern. Und dann ist noch ein wichtiger Aspekt, den wir erwähnen müssen, und zwar für Zelensky selbst hatte Yermak eine ganz wichtige Rolle seit Kriegsbeginn, weil Yermak so viel Kritik auf sich gezogen hat und damit die ganze negative Aufmerksamkeit immer auf sich gelenkt hat. Also Yermak war für Zelensky wie eine Art Schild und während Yermak eben sehr, sehr negativ wahrgenommen wurde, hat der Präsident ja immer noch sehr hohe Beliebtheitswerte gehabt. Und jetzt zurück zu deiner Frage, ob der Rücktritt von Yermak eine Auswirkung auf die Gespräche hat, die derzeit geführt werden, wo ja an einem Plan gearbeitet wird, über den dann irgendwann vielleicht verhandelt wird, das wissen wir nicht. Aber persönlich ist es wahrscheinlich so, dass dieser Rücktritt Zelensky schwächt, weil Yermak eben sein wichtigster Vertrauter war und den hat er jetzt verloren. Das heißt, kurzfristig vielleicht fühlt er sich weniger unterstützt in seinem eigenen Umfeld.
Da bild mir ein, gelesen zu haben, dass Yermak ja auch jene treibende Kraft hinter dem Treffen zwischen Donald Trump und Volodymyr Zelensky Anfang des Jahres war, dass er für Zelensky zum absoluten Debakel geworden ist. Stimmt das?
Ja, das wurde so berichtet in den Medien. Das Problem ist, dass wir natürlich bei den meisten Gesprächen nicht persönlich dabei sind und sich daher vieles nicht gut überprüfen lässt.
Gut, auch nur ein Nebenaspekt an dieser Stelle. Aber wenn wir jetzt zu den Ukrainerinnen und Ukrainern zurückkommen, wie reagiert man denn in der Ukraine auf diese Vorwürfe? Vor allem, wenn man auf die Umstände blickt, mit denen die Bevölkerung ja eigentlich seit 2022 leben muss und die sich ja jetzt in der letzten Zeit noch verschärft haben. Stichwort Stromausfälle, Stichwort nicht funktionierende Heizung, der Winter steht vor der Tür etc.
Ja, die Menschen haben mit Wut reagiert. Also sie sind enttäuscht. Manche sehen sich gerade bestätigt in der Annahme, dass es eben noch immer Strukturen im Land gibt, bei denen die Mächtigen profitieren und die normale Bevölkerung leidet. Weil natürlich ist es die Bevölkerung, also die Menschen sind ja die Leidtragenden von diesem brutalen Angriffskrieg. Also die Drohnenangriffe, die Raketenangriffe, die ja nicht aufhören, die es auch in Kiew vor kurzem erneut gegeben hat. Du hast schon erwähnt, da gibt es die Stromabschaltungen jeden Tag. Bei manchen gibt es immer noch keine Heizung. Dann sind da noch die ganzen Familien, die natürlich Menschen verloren haben. Das sind die Soldaten, die an der Front stehen oder sterben, die das Land verteidigen, die irgendwo alles aufgegeben haben, um ihr Leben zu riskieren, und zwar für ein Land, das eben frei sein soll und demokratisch. Und um ein freies und demokratisches Land zu haben, muss man eben auch die Korruption bekämpfen, weil das ist ja auch eines der wichtigsten Kriterien auf dem Weg in die Zukunft in eine Europäische Union. Und dieser Korruptionsskandal, der hat eben dafür gesorgt, dass das Vertrauen in die Führung geschwächt wurde. Also wir leben in einem Zeitalter der Information oder besser vielleicht auch Desinformation. Und dieser Fall kurbelt natürlich auch Verschwörungstheorien an. Also schon vor einem Jahr hat ein Teil in der Gesellschaft angezweifelt, dass die Stromabschaltungen aufgrund der Angriffe erfolgen. Also da gab es auch ganz viele wilde Theorien dazu. Und dieser Teil in der Bevölkerung wird jetzt sicher nicht kleiner werden. Und was ich gerade schon auch beobachte, ist, dass wir irgendwann an einem entscheidenden Punkt sind. Die Menschen sind erschöpft. Und die Einheit im Land, die ja dafür gesorgt hat, dass die Ukraine so stark ist und sich noch immer verteidigen kann, sprechen wir von der viel zitierten Resilienz in der Bevölkerung. Also da sehen wir, dass diese Einheit, dieses Vertrauen ineinander irgendwo bröckelt. Und in den vergangenen Jahren hat es immer eine relativ große Zurückhaltung unter den Menschen gegeben, was Kritik angeht an der politischen Führung. Und das kommt gerade zurück. Also vor dem russischen Angriffskrieg, muss man auch wissen, war die Bevölkerung hier extrem kritisch, wenn es um die Mächtigen ging. Also vor allem auch um Zelensky, der zwar mit mehr als 70% die Wahl gewonnen hat, aber zum Beispiel unter den Vertretern der zivilgesellschaftlichen Organisationen war er gar nicht gut angesehen. Und da merkt man eben, dass diese Kritik jetzt langsam zurückkommt und dass diese gewisse Selbstzensur vielleicht auch langsam aufhört.
Das klingt, als wäre es absolutes Gift auch für die Stimmung in der Bevölkerung. Ich habe in einem deiner Texte gelesen, dass ukrainische Verantwortliche bei einer Konferenz, ich glaube, die liegt schon einige Wochen zurück oder Monate, in Kiew den Menschen in der Ukraine auch Verschwendung bei der Energie vorgeworfen haben, so auf die Art, naja, stellt es euch mal nicht so an, spart lieber ein bisschen was. Das kann ja wohl auch nicht sehr gut angekommen sein.
Ja, das sind Aussagen, die sind natürlich zynisch. Das war eine Konferenz zum Thema Energiesicherheit in Kiew und ausgerechnet am selben Tag wurden diese Ermittlungen bekannt. Ich habe allerdings auch vor kurzem mit einem Energieexperten gesprochen, der sehr ähnlich gesprochen hat und gemeint hat, man soll die Heizungen überhaupt noch nicht einschalten, weil es zu früh sei und der Winter noch nicht begonnen hat und dass sich die Menschen eben daran gewöhnen sollen, dass man zu Hause im Winter nicht im T-Shirt rumläuft. Und solche Sprüche aller sollen sie doch Kuchen essen, die helfen gerade nicht besonders, weil die Armut im Land, die wächst. Die Menschen ertragen die Angriffe und auch persönliche Verluste. Und wenn dann ausgerechnet privilegierte Experten, Politiker und so weiter der Bevölkerung Verfehlungen vorwerfen, dann entsteht eben ein gefährlicher Abstand zwischen denen, die Entscheidungen treffen und denen, die die Folgen tragen.
Wenn wir noch ein bisschen zurückgehen in den Sommer, das wird da jetzt in diesem Zusammenhang auch immer wieder berichtet, da gab es Diskussionen darum, die Antikorruptionsbehörden, die du jetzt schon angesprochen hast, mehr oder weniger zu entmachten. Das ist ein Plan, der dann aufgrund des großen Protestes nicht so gekommen ist. Aber hängt das mit der aktuellen Causa irgendwie zusammen? Weiß man da mehr?
Also wenn man die Antikorruptionsbehörden fragt, also die Vertreter der Antikorruptionsbehörden, dann sagen die ganz klar, ja, das hängt zusammen. Also was im Sommer passiert ist, das war ja ein Angriff auf die Unabhängigkeit dieser besagten Behörden, die zu dem Zeitpunkt ja schon den von uns bereits besprochenen Korruptionsskandal ermittelt haben. Also was ist damals passiert? Am 22. Juli, das war kurz vor Beginn der sommerlichen Parlamentspause, wurde plötzlich aus dem Nichts ein Gesetz mit der Nummer 12414 durch das ukrainische Parlament gepeitscht und dann vom Präsidenten unterschrieben. Dieses Gesetz hätte eine Entmachtung der Behörden bedeutet, weil man diese Behörden damit direkt der Generalstaatsanwaltschaft unterstellt hätte. Und der Chef der Generalstaatsanwaltschaft, der wird wiederum direkt vom Präsidenten ernannt. Offiziell hat es eine Begründung gegeben für dieses Gesetz, und zwar, dass man den russischen Einfluss auf die Antikorruptionsbehörden eindämmen muss. Aber natürlich hätte dieses Gesetz eben bedeutet, dass die Behörden anfällig für Interventionen sind. Und was daraufhin passiert ist, haben wir seit Kriegsbeginn nicht erlebt, nämlich die größten landesweiten Proteste. Da waren plötzlich zehntausende Menschen, wahrscheinlich mehr, in den Straßen, haben friedlich, aber sehr laut demonstriert, und zwar nicht nur in Kiew, sondern auch in anderen Städten. Und das ging tagelang so, und zwar so lange, bis der Präsident zurückgerudert ist, und zwar auch, weil der Druck aus dem Ausland enorm war. Und ich habe damals auch mit Protestierenden gesprochen, das waren junge Menschen, aber auch Familien und Soldaten, die wirklich zum ersten Mal ganz offen wütend waren. Und da hat mir zum Beispiel eine junge Frau gesagt, ja, wir reißen uns hier alle schon seit Jahren zusammen und befolgen alle Regeln und verzichten auf alles. Und dann hören wir, dass in den politischen Machtpositionen noch immer dieselben Spiele gespielt werden wie früher. Und die Frage, die damals eben auch schon viele gestellt haben, war, woher kam dieses Gesetz? Und da war eben die Vermutung naheliegend, dass das Gesetz aus dem Präsidialamt kam, das ja damals von Andriy Yermak geleitet wurde.
Worauf es hinausläuft, ist natürlich auch die Frage, ob Volodymyr Zelensky selbst glaubhaft machen kann, dass er von all dem nichts gewusst hat. Oder steht er selbst unter Verdacht? Ich meine, du hast vorher jetzt schon das halbe Kabinett, seine engsten Vertrauten etc. aufgezählt, die da irgendwo verwickelt sein sollen. Kann man ihm das wirklich abkaufen?
Die Ermittlungen laufen noch. Präsident Zelensky hat ein starkes Signal gesendet, dass er zwar korrupte Personen in seinem Umfeld hatte, aber dass er nichts mit diesen Leuten zu tun haben möchte, zumindest jetzt. Laut den Experten, mit denen ich gesprochen habe, hat der Rücktritt von Yermak eine größere politische Krise jetzt erstmal verhindert im Land. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, mit diesem Korruptionsskandal hat Zelensky irgendwo auch Yermak verloren, der ja die gesamte Kritik abbekommen hat. Und deswegen kann man jetzt eben annehmen, dass der Präsident nun bald selbst mehr im Fokus dieser Kritik steht. Und Beobachter gehen eben davon aus, dass seine Beliebtheit gelitten hat.
Wenn wir es umgekehrt betrachten, könnte man das Ganze nicht auch als einen wahnsinnig großen Sieg der Antikorruptionsbehörden in der Ukraine bezeichnen? Ich meine, da geht es um wirklich enge Vertraute von Volodymyr Zelensky, die da im Visier der Kritik stehen. Der geostrategische Experte und Sicherheitsexperte Kalo Masala schreibt beispielsweise, ich habe es hier vor mir, ich zitiere ihn ganz kurz: In der Ukraine gibt es Korruption, no shit Sherlock, aber sie wird durch unabhängige Institutionen verfolgt und aufgeklärt. Das ist der Unterschied zu Russland, da fallen die Aufklärer aus dem Fenster.
Also dieses Argument habe ich auch schon sehr oft gehört jetzt, und ja, natürlich ist es irgendwo positiv, dass diese Behörden ermitteln. Aber das ist ja nicht einfach so passiert. Also damit diese Behörden arbeiten können und damit diese Ermittlungen überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen sind, sind im Sommer zehntausende Menschen im ganzen Land auf die Straße gegangen. Also das wurde ja von der Bevölkerung erkämpft. Das wurde den Menschen hier nicht einfach so geschenkt. Das heißt, irgendwo ja, das ist natürlich positiv, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Druck auf diese Behörden immer noch vorhanden ist. Also derzeit befinden sich zwei Mitarbeiter von der NABU in Untersuchungshaft. Drei Mitarbeiter gelten plötzlich als Verdächtige im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen, die schon Jahre zurückliegen. Und einem Mitarbeiter wurde eine Anzeige wegen illegaler Bereicherung zugestellt.
Das heißt, man geht offensichtlich auch gegen die Korruptionsermittler vor.
Genau, der Druck ist immer noch vorhanden, und das sagen auch alle, die die Lage hier im Land beobachten.
Daniela, vielleicht eine kurze Einschätzung noch von dir. Du bist im Land, du berichtest schon sehr lange, du kennst die Situation vor Ort. Wir haben jetzt schon besprochen, wie sehr die Bevölkerung das ärgert, wie sehr sie das aufregt, die Leiden, die sie ertragen müssen, die offensichtlich andere nicht ertragen müssen, weil sie gute Geschäfte in dieser Situation machen. Für wie, unter Anführungszeichen, kriegsentscheidend, beeinflussend etc. hältst du die aktuelle Situation? Wir haben ja alle so das Gefühl, und auch wenn man sich die Berichte anschaut, derzeit scheint ja so ein Schlüsselmoment in diesem Konflikt zu herrschen.
Du hast es schon gesagt, ich beobachte die Lage jetzt schon seit langem und ich glaube, was wir alle gelernt haben, ist, dass wir sehr vorsichtig umgehen mit Prognosen. Wir werden sehen, was jetzt rauskommt oder ob überhaupt etwas rauskommt bei diesen Gesprächen, die ja anscheinend geführt werden. Es ist so, dass dieser Korruptionsskandal natürlich allen in die Hände spielt, die die Ukraine nicht mehr unterstützen möchten. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal an Viktor Orban denken, der hat jetzt natürlich wieder ein super Argument dafür, um darzulegen, warum es einfach keinen Sinn macht, die korrupte Ukraine zu unterstützen. Das heißt, irgendwo hat das Land sicher Schaden genommen, aber auf der anderen Seite haben wir gehört, dass es ein neues Team geben soll, dass eben ein neuer Leiter des Präsidialamts bestimmt werden soll. Und hier sehen viele im Land zumindest auch eine Chance. Und man muss auch sagen, dass der Rücktritt von Yermak schon auch sehr wichtig war für die Moral hier in der Bevölkerung, weil die war sehr gedämpft aufgrund dieses Korruptionsskandals. Und hier hat man jetzt gerade zumindest die Hoffnung, dass der Präsident eben versteht, was auf dem Spiel steht und dass das Land vielleicht doch noch in die richtige Richtung gelenkt wird.
Ich glaube, ich habe das Gefühl, du hast meine letzte Frage damit eh auch beantwortet. Ich wollte nämlich noch von dir wissen, was für Schritte denn noch nötig sind. Du hast es gerade gesagt, kompletter Austausch des Personals scheint also mehr oder weniger bevorzustehen.
Ja, genau. Also wir warten hier noch immer darauf, wer sozusagen bestimmt wird als neuer Leiter und was für Schritte jetzt eben noch passieren. Aber die Menschen hier, die erwarten sich jetzt eben auch Transparenz von der Regierung und dass man eben den Druck auf die Korruptionskämpfer eben verringert, damit die ihre Arbeit machen können. Und was wir jetzt schon sagen können, ist, dass die Ermittler derzeit auch in einem anderen sehr, sehr sensiblen Bereich arbeiten und zwar im Verteidigungssektor. Also wir wissen hier noch gar nicht, was noch auf uns zukommt.
Kann man über diesen Bereich schon irgendwas sagen oder weiß man nur, dass ermittelt wird, aber um was es geht, ist noch unklar?
Man weiß nur, dass ermittelt wird.
Ich habe so das Gefühl, dass wir wohl in der nächsten Zeit noch des Öfteren miteinander sprechen werden, vielleicht auch zu diesem Thema. Daniela Brucker war das für den Moment erst einmal. Vielen Dank und beste Grüße in die Ukraine.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag, der ist schon ab 3 Euro möglich. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wir bleiben thematisch in der Ukraine. Nach den Gesprächen zwischen Wladimir Putin und einer US-Delegation sei man nach russischen Angaben einer Einigung für einen Frieden nicht näher gekommen. Trumps Sonderbeauftragter Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner waren zu Gesprächen angereist. 5,5 Stunden sollen diese angedauert haben. Das Besprochene soll vertraulich bleiben. Zweitens, ebenfalls thematisch verwandt. Die EU will bis spätestens 2027 vollständig von russischem Erdgas unabhängig werden. Die Mitgliedstaaten sollen sich darauf jetzt geeinigt haben. Bis spätestens 1. November 2027 soll kein Gas mehr über Pipelines in die EU gelangen. Für einige Binnenländer soll es allerdings kurzzeitige Ausnahmen geben. Das Einführen von Flüssigerdgas aus Russland soll schon im Jänner 2027 verboten werden. Und drittens, die Post erwartet auch dieses Jahr extrem große Sendungsmengen im Weihnachtsgeschäft. 20 Millionen Pakete sollen es laut dem teilstaatlichen Unternehmen dieses Jahr sein. Hinzu sollen rund 50 Millionen Briefe und Weihnachtskarten kommen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken. podcast@derstandard.at ist die Adresse. Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagen-Upgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.